Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Türkis und Blau machen gerade so etwas Ähnliches wie Speed-Dating. Zumindest wirkt es so, so rasch wie die zwei sich jetzt in Sachen Budgetfahrplan einig sind. Darüber werden wir reden, ob es da etwa Leute gibt wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, die genau deswegen auch glauben, dass es da schon Parallelverhandlungen gegeben hat. Aber egal, wir reden natürlich darüber, ob es diese Koalition jetzt fix geben wird, ob ein Kanzler Herbert Kickl damit de facto eine ausgemachte Sache ist, was das für die Glaubwürdigkeit der ÖVP bedeutet, aber on the long run auch für die Freiheitlichen und wie es um die SPÖ bestellt ist, wo es hinter den Kulissen ziemlich viele Debatten über Andreas Babler gibt. Und damit schönen guten Abend zu unserem Montagsduell, wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und andererseits mit Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und einst Kommunikationschef der Freiheitlichen unter einer schwarz-blauen Regierung.
Hallo.
Ich fange mit dir an, Heimo, und diesem, wie ich es jetzt nenne, türkis-blauen Speed-Dating. Das ist schon ein bisschen beachtlich, nachdem man sich wechselseitig ausgerichtet hatte über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, wie ekelhaft der jeweils andere ist. Scheint man sich jetzt in Rekordzeit über das Budget einigen, nämlich genau 3 Tagen. Wie ist denn sowas möglich?
Ich glaube, statt früher Speed Kills ist jetzt Need for Speed. Also wenn man das umdeuten darf, also es ist Wahnsinn, was gerade innenpolitisch los ist. Normal würden wir jetzt über die Volksbefragung in Kärnten reden oder die Linzwahl und jetzt reden wir über Koalition in Salzburg, fast gescheitert wäre und die im Bund, die jetzt kommen wird. Also das ist Wahnsinn, was ist im Jänner bis jetzt. Wir könnten jetzt schon einen Jahresrückblick machen fast und den füllen.
Nein, es war also, Vorsicht, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, es kann noch viel passieren.
Aber das Jahr hat trotzdem noch was, egal was die Politik in Österreich macht. Also ich hätte auch am Freitag noch, ich habe am Freitag zufällig dann Arnold Schiefer getroffen und die waren auch noch etwas skeptisch, ob das etwas wird und dann übers Wochenende ist anscheinend wirklich, wirklich viel weiter gegangen, erstaunlich, Need for Speed, weil man einfach dieses EU-Defizitverfahren vermeiden wollte. Unbedingt verhindern
wollte.
Nur
zur Erklärung, da muss bis 20. Jänner muss ein Budgetfahrplan von Österreich eingereicht werden, der glaubhaft macht, dass mit diesen Sparplänen das Defizit auf unter 3% käme. Sonst würde die EU quasi die Budgetsanierung selber beobachten.
Genau, und das wollte man unbedingt vermeiden. Und es ist, was ich höre, übers Wochenende erstaunlich viel weitergegangen. Das hat man auch von freiheitlicher, ich weiß es nur von freiheitlicher Seite, so nicht erwartet. Auch, dass wirklich von der ÖVP große Verhandlungsbereitschaft da war. Und die Pressekonferenz heute war, glaube ich, für die gesamte politische Szene in Österreich überraschend, dass man sich in einer, das, was andere in 100 Tagen nicht geschafft haben, eine Budgetgrundsatzeinigung zu machen mit einem Volumen von 6,3 Milliarden an Einsparungen ohne Steuererhöhungen, das ist schon gewaltig. Da muss man wirklich sagen, Chapeau.
Ist das wirklich überraschend, während sich alle die ganze Zeit, also ich weiß nicht wie oft gesagt und geschrieben und auch zig Kollegen, dass eigentlich Industrie und Wirtschaft die ganze Zeit mit den Freiheitlichen koalieren wollten, weil sie gesagt haben, Teile. Mit denen die Industrie im Großen und Ganzen bei der Wirtschaft 50-50, das stimmt, dass die mit denen koalieren wollten, mit den Freiheitlichen, weil sie gewusst haben, mit der FPÖ kriegen sie de facto ihre IV-Vorstellungen durch. Überrascht dich das jetzt, dass die so rasch einig sind?
Oder? Nein, es überrascht mich jetzt mal eines Mal nicht, nämlich dass bei diesen Koalitionsverhandlungen, die man ja beschreiben muss, als Koalitionsgespräche, Bildung einer Allianz von FPÖ, Wirtschaftsbund und Industriellen Vereinigung. Ja? Das ist gewissermaßen die neue Dreier-Allianz. Dass die so einfach gehen, ist kein Wunder, weil die FPÖ hat ja schon ihr Wahlprogramm so zugeschnitten, dass es quasi alle Wünsche der Industrie erfüllt. Und auf der anderen Seite, wie diese Leute vorgehen, ich meine, die Art und Weise, wie Herr Knill zum Beispiel auch in den Interviews agiert, wo er quasi nicht mehr einen Hehl draus macht, dass sie dieses Recht ansehen, als industriellen Vereinigung zu bestimmen, wer in diesem Land regieren darf. Ja. Insofern ist das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. überraschend, dass man hier an einem Strang zieht. Auf der anderen Seite...
Bei diesen Fragen.
Und die Fragen, die sollen wir ja jetzt nicht ganz vergessen, was da jetzt... das war ja heute eine bizarre Pressekonferenz, weil man einerseits gesagt hat, man hat sich auf 6,3 Milliarden durch reine Einsparungen geeinigt und nicht dazu gesagt, auf was man sich geeinigt hätte. Ja? Also eine skurrile Pressekonferenz, wo ja dann eigentlich keine Details geäußert wurden. Nur in einigen Bereichen wurden sie auch geäußert, nämlich sozusagen, dass man wahrscheinlich den Klimabonus in dem Sinne abschafft.
Was aber das hätte eine, Schwarz-Rot-Pink auch gemacht.
Eine interessante Formulierung ist, weil wenn das positive Wirkungen aufs Budget haben soll, dann würde ja das ja heißen, dass man die CO2-Steuer weiter einhebt, nur sozusagen die Kompensation, die es bisher gegeben hat, an die Leute nicht zurückbezahlt. Ja? Dann ist es einfach eine Steuererhöhung und zwar eine, die auch noch überproportional die Unterprivilegierten, die Armen
und so weiter
trifft.
Ich sage noch einmal, das hätte,
wenn das so ist.
Das Einverständnis gab es auch bei Schwarz-Rot-Pink, Robert.
Kann schon sein, aber dann hätte man sozusagen auf anderen Seiten möglicherweise, man ist zu keinem Einverständnis gekommen, deswegen sind ja die Verhandlungen gescheitert, weil natürlich auch noch an vielen Stellen offen war, wie man Dinge kompensiert, was man an dieser Stelle tut und was man an dieser anderen Stelle tut. Wenn man tatsächlich nur quasi mit radikalen Kürzungsprogrammen und Steuererhöhungen, die man heute halt nicht Steuererhöhungen nennt, ja, durchkommen wird, naja, dann ist natürlich genau das, was die industriellen Vereinigung sich gewünscht hat und der Wirtschaftsbund und die Fat Cats. Und dann ist kein Wunder, wenn man so schnell zumindest hier auf einen Fahrplan kommt.
Der Herbert Kickl hat ja auch eigentlich ungefragt noch einmal festgestellt, keine Erbschaftssteuern, keine Vermögensteuern, also all das, was für die
keine
ÖVP, all das, was für die ÖVP dermaßen wichtig war, noch einmal bestätigt. Ist das quasi auch ein bisschen jetzt eine endgültige Grundsatzentscheidung der FPÖ, dass man quasi eher in diese neoliberale Richtung geht, weil früher war die FPÖ unter Jörg Haider und teilweise auch unter Heinz-Christian Strache ja immer bemüht, so pseudo-sozialdemokratisch zu agieren.
Also ich sage einmal, die Ampeleinigung war auf reale Pensionskürzungen zum Beispiel und der Klimabonus ist ein sehr gutes Beispiel. Die SPÖ hätte den Klimabonus abgeschafft,
das stimmt,
und die CO2-Erhöhungen wären weitergegangen. Also die Kompensation wäre weggefallen und die Erhöhungen wären gekommen. Die Erhöhungen von CO2-Steuer kommen nach meinem Wissensstand kommen jetzt nicht. Ne? Und das,
die Frage ist, wo dann das restliche Geld
herkommt. Aber das sind es ist ein sehr gutes Beispiel. Bei der SPÖ wäre die Kompensation weggefallen und die Teuerung wäre weitergegangen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also was da jetzt neoliberal dran sein soll, weiß ich nicht.
Nein,
Darf ich nur ganz kurz, und bei den Millionären und dem Ganzen, es wird kommen, es werden Steuerschlupflöcher gerade für die Konzerne geschlossen werden, zum Beispiel im Sinne der
Amazon
etc., ja, die digitale Betriebsstätte, das ist, ja, entschuldige, aber das ist ja etwas, was interessant ist, dass man den großen internationalen Konzernen einmal Steuern zahlen lässt.
Das hat noch jeder
gemacht
in den letzten 10 Jahren.
Ja, aber keiner hat es gemacht. Nein, es war bei Türkisblau damals.
Die Botschaft höre ich wohl allein.
Ja, aber lass mich doch, du hast ihn auch nicht unterbrochen. Ich versuche es ja. Heute hast du es, gell? Vollmond. Ja? Vollmond-Diskussion. Na, aber die Grundgeschichte, also bei den Konzernen, bei den Steuerschlupflöchern wird massiv was passieren, aber es wird keine Erhöhung der Massensteuern geben, wie die Ampel es zum Beispiel ausgemacht hat. Das ist meiner Meinung nach eine soziale Politik, ohne Massenerhöhungen, ohne Pensionskürzungen. Was im Detail ist, also ich glaube einmal, wenn man vergleicht, wie jetzt nach 3 Tagen ne, kommuniziert worden ist, hat sofort eine Pressekonferenz der Chefs gegeben, man hat Fragen erlaubt, das hat es bei der Ampel nicht gegeben, man hat gesagt, man hat sich geeinigt auf grobe Dinge, wir werden die Woche weiterreden, wir werden die Woche nochmal an Details ein bisschen mehr klären, wenn wir das den Brief an die EU fertig haben, wie sollen das noch schneller gehen, also das ist ja eh schon ein wahnsinniges Tempo und dann werden wir wieder informieren, also das ist schon eine sehr offene Informationspolitik, also verglichen mit der Ampel, die nicht einmal Fragen zugelassen haben bei ihren Vorstellungen, und nach 100 Tagen draufkommen ist, wir schaffen keine Grundsatzeinigung, hat man in 3 Tagen eine Grundsatzeinigung geschafft, hat offen kommuniziert, wird das EU-Defizitverfahren vermeiden können und hat Einsparungen ohne Massensteuererhöhungen. So, das ist für mich für 3 Tage eine recht gute Bilanz.
Das stimmt, aber ich wüsste jetzt gern konkret, was die Einsparungen sind, bevor wir bewerten können, ob das gut oder schlecht ist. Aber grundsätzlich, Robert, dieser Punkt, den der Heimat da gebracht hat, der stimmt natürlich. Die haben den ganzen Prozess anders aufgebaut. aufgesetzt. Sie haben einmal das Entscheidende zuerst gemacht.
Wie man es in der Wirtschaft macht.
Nämlich Budget. Gut, aber das lag schon ein bisschen an der ÖVP. Grundsätzlich, warum war das so fatal aufgesetzt zwischen Schwarz, Pink und Rot? Weil das muss man ja sagen, die haben da mit 300 Leuten verhandelt, was völlig unüblich ist in sämtlichen Koalitionsverhandlungen, die ich hier erlebt habe. Jeder wollte jedem Lager irgendwas Gutes tun. Man hat irgendwelche Sachen sich verständigt, ohne zu wissen, ob es den budgetären Spielraum gab, war das eigentlich nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt und machen es in dem Fall die Blauen da nicht klüger?
Naja, das sind jetzt, glaube ich, zwei Fragen, die man verbinden oder auseinanderhalten muss. Ja, natürlich geht es einfacher, sich zu einigen, wenn es auf der anderen Seite der Verhandlung nicht mehr jemand sitzt, der sagt, wir müssen ein Kahlschlagprogramm verhindern, abfedern und auch einnahmenseitig vielleicht auch von den Fat Cats etwas bekommen und sagt, man will Millionärsteuern oder man will Vermögensteuern oder man will eine Bankenabgabe, was auch immer. Das war natürlich mit der Sozialdemokratie nicht so einfach wie mit der FPÖ. Wo quasi die industriellen Vereinigung auch in Gestalt des neoliberalen FPÖ-Verhandlers Arnold Schiefer ja mit am Verhandlungstisch ist. Natürlich ist das einfacher und natürlich geht es dann schneller. Das ist die eine Geschichte.
Ja, aber auch die Art,
insofern würde ich deine Kritik jetzt, was diesen Punkt betrifft, abwehren, weil da würde ich sagen, das ist keine Kritik, sondern das war gut, dass man eben versucht hat zu verhindern, solche 6,3 Milliarden Kahlschlagprogramme innerhalb von einem Jahr.
Das ist von der Art, wie es aufgesetzt war.
Aber du kannst es davon nicht trennen. Sozusagen, wenn du eine Differenz hast, wirst du leicht schwerer, was zu kommunizieren
haben.
Der zweite Punkt, da hast du recht. Da hast du wieder völlig recht. Ja. Also, das war ja auch schon während der Ampelverhandlungen, habe ich das immer wieder angebracht, dass man keine gemeinsame Kommunikation und nicht auch schon während der Verhandlungen eine gemeinsame Geschichte erzählt hat. Nämlich nicht nur im Hinblick auf die PR-Geschichte war das fatal, so quasi, dass man die Bevölkerung nicht gewinnt dafür, sozusagen im laufenden Prozess, sondern auch für einen selber. Ja? Ich glaube, wenn man sich hingestellt hätte und eine gemeinsame Geschichte auch zu dieser Koalition, die man verhandelt hat, während der Verhandlungen schon entwickelt hätte, dann hätte man sich natürlich auch viel stärker selbst gebunden, in diesen Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, vielleicht sogar selber überzeugt, mehr als es am Ende der Fall war.
Vielleicht funktioniert das nicht, wenn sich die Partner wechselseitig so dermaßen nicht ausstehen können und nie ein Geheimnis daraus gemacht haben.
Ne, wobei jetzt das auch funktioniert.
Naja, so
vielleicht ist da mehr
so
Falschheit.
So stimmt es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich Andreas Babler und Karl Nehammer und Beate Meidl-Reisinger grundsätzlich nicht als Personen ausstehen haben können.
Also ich glaube, dass die Parteien und ich habe mit vielen Backgrounds eine tiefe, wechselseitige Verachtung.
Das ist eine andere Geschichte, aber dass es eine Abneigung nahezu zu aller Parteien gegenüber der ÖVP gibt, angesichts der Erfahrungen, die man mit der ÖVP hat, ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig was Neues und das betrifft die FPÖ wahrscheinlich genauso.
Na, die ist vielleicht besser im sich verstellen, ich habe keine Ahnung, oder vielleicht ist das eine Einigkeit mit der ÖVP, dass man
oder
da...
vielleicht weniger Befindlichkeiten,
da, ne? Nein, das glaube ich nicht, dass man da quasi sehr flexibel ist im Umgang mit seinen eigenen Meinungen und Ansichten. Aber grundsätzlich kommen wir da noch einmal zu dem Punkt, den Bürgermeister Michael Ludwig, also der SPÖ-Bürgermeister von Wien, bei mir im Interview gesagt hat, dass er den Eindruck hat, dass es da längst Parallelverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ gegeben hat. Das ist bei den Roten ein bisschen ein Trauma seit 2000, weil wir wissen, dass es damals tatsächlich Parallelverhandlungen gegeben hat.
Sogar offiziell.
Aber schürt das, was sich derzeit da abspielt, dieses eben Speed-Dating, nicht genau diesen Verdacht, dass es in Wirklichkeit nicht auf offizieller Ebene zwischen Kickl und Stocker, damals noch Generalsekretär, aber auf anderen Ebenen schon die ganze Zeit Gespräche gab?
Natürlich hat es in der ÖVP Unzufriedene gegeben, wenn der Herr Babler 12 Milliarden Steuererhöhungen haben will, ne? Und die Wirtschaft der Kösterhöhung in der schwersten Wirtschaftskrise. Natürlich, wenn das außen an die Wirtschaft dringt und dann in Unternehmen entsteht der Widerstand. Das ist ja ganz logisch, wenn ihr 7 von 10 österreichischen exportierenden Unternehmen überlegen, abzuwandern und dann, die LKW-Maut steigt, die Bonova-Erhöhung, Mineralölsteuer steigt, die Köst steigt. So. Natürlich sagen die, seid ihr wahnsinnig, jetzt in der schlimmsten Krise mit einem Insolvenz-Tsunami uns weiter zu belasten. Das hat sich aber erst während den Verhandlungen so entwickelt. Also das muss man sagen, also der Herr Babler hat wirklich sein Bestes daran getan, innerhalb der ÖVP die größten Kreise gegen sich aufzubringen, auch bei den Neos. Und ich sage immer, also der Lebenstraum von der Beate Meinl-Reisinger war zu regieren und Ministerin, gleich die Ministerin zu werden. Der Karl Nehammer wollte den Lebenstraum unbedingt Kanzler bleiben. Und wenn Bade aufstehen und ihren Lebenstraum beerdigen und wissen, dass sie dann de facto weg sind,
dann war es vielleicht nicht so ein großer Lebenstraum.
Dann könnte es schon am Herrn Babler gelegen sein. Ne?
Oder die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte und das war nicht der ganz große Lebenstraum.
Die ÖVP ist auch nicht immer der Erste, das wissen wir alle.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, wie rasch dann Herbert Kickl zum Kanzler angelobt werden kann und was das für die Glaubwürdigkeit der ÖVP bedeuten kann. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Politikberater. Hallo, Heimo.
Hallo.
Wir haben ja schon im ersten Teil über dieses Speed-Dating geredet, über diese Budgetverhandlungen, wo sich Türkis und Blau de facto schon einig sind, und zwar nach 3 Tagen, was schon beachtlich ist. Robert, jetzt einfach nur dein Tipp, wie rasch wird Österreich den ersten freiheitlichen Kanzler sehen? Wann wird Herbert Kickl angelobt werden? Zeithorizont?
Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, die jetzt am Tisch sitzen, die werden natürlich versuchen, das schnell, so schnell wie möglich in trockene Tücher zu bekommen. Der Herr Stocker ist ja auf peinliche Weise schon umgefallen. Ich meine, was hat der noch zu verlieren an Glaubwürdigkeit? Dann wären wir circa so im 4. Februar, 10. Februar oder so irgendwas. Ja? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, was in der ÖVP jetzt passiert. Also da ist es ja so, dass diese Partei...
Darauf kommen wir noch.
Ja gut, aber das spielt natürlich eine Rolle hinein. Dieser Glaubwürdigkeitsverlust in der
Darauf
Partei,
will ich dann noch eingehen.
Da wird natürlich noch zu ziemlichen Krummeln führen. Und das ist die Frage, wie stark das sein wird.
Darauf will ich noch eingehen, nur weil er jetzt Anfang Februar gesagt hat, ich vor ein paar Tagen schon einen Insider in die Richtung gemacht habe, es könnte die Ironie rauskommen, dass 25 Jahre danach, nach der ersten schwarz-blauen Koalition in Österreich, das war der 4. Februar 2000, die erste blau-schwarze Koalition, in dem Fall sogar mit einem freiheitlichen Kanzler rauskommt, ist das Ziel von Herbert Kickl, weil dann kann er endgültig Herr Haider übertrumpfen.
Ich glaube, das Ziel ist schon, möglichst schnell abzuschließen. Ich glaube, dass das 25-jährige Jubiläum ist dem Herbert Kickl völlig egal. Ich glaube, das kratzt in weniger. Aber je schneller es geht, desto weniger gibt es auch, glaube ich, Probleme innerhalb der ÖVP, weil sich ja auch kleine Gruppen massiv formieren jetzt gegen diese Einigung und auch versuchen, gerade in Wien die Allianz zwischen ÖVP und SPÖ hier da auch ein bisschen reinzustoßen und Sand ins Getriebe zu werfen. Je schneller das geht, desto mehr Chancen hat der Stocker, also das auch durchzukriegen. Ne? Das ist ja logisch auch aus ÖVP-Sicht, das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Aber jetzt geht es dann mal in die Grundeinigung ist extrem schnell gegangen, jetzt geht es dann durch in die Details. Die Frage ist, wie detailliert man ausverhandelt auch. Ne? Also macht man jetzt ein Regierungsprogramm, das so dick ist, oder macht man ein Regierungsprogramm, das so und einiges offen lässt? Das ist natürlich auch, glaube ich, die große Frage, dann, wenn man eher mit Überschriften arbeitet, wird es schneller gehen.
Naja, dazu kommen wir noch. Jetzt grundsätzlich dieses, es hat ja auch vor Weihnachten bekanntlich diese gemeinsame Pressekonferenz gegeben von Nehammer, Babler und Meinl-Reisinger damals. Das hat viele erstaunt, weil da gab es knapp davor die Berichte, die Neos könnten gleich aufstehen und alles sei vor dem Scheitern. Und plötzlich haben sie Eitle Wonne gespielt und hatten eigentlich dasselbe gesagt wie die zwei Herren heute, dass sie sich auf einem Budget, Entschuldigung, die vier Herren, aber die entscheidenden Herren
es waren keine Frauen dabei,
aber dass sie sich geeinigt hätten auf einen Budgetfahrplan und auf 7 Jahre, also im Grunde dasselbe, und auch über wie das jetzt vonstatten gehen soll. Das heißt, Bewerten wir das jetzt über diese Pressekonferenz? Weil es gibt Teile in der ÖVP, die behaupten jetzt, ganz so ernst ist es nicht, sondern man musste einfach wegen dem 20. Jänner, dieses Stichdatum, wo die EU das braucht, oder war es das einfach?
Nee, das war es natürlich noch nicht. Ich meine, die ÖVP ist natürlich in einer unglaublich schwierigen Situation und das wird natürlich zu Diskussionen in der ÖVP führen. Ja, ist ja logisch.
Tut es schon.
Weil sie hat, die Dimension meine ich jetzt, ja. Weil sie hat ja monatelang ist sie durch die Lande gezogen und hat gesagt, nie mit Herbert Kickl. Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Wir brauchen keinen Putins Pudel als Kanzler. Wir werden mit ihm nicht koalieren. Wir legen die Hand ins Feuer, ja, und so weiter und so fort. Und dann ist Karl Nehammer zurückgetreten und gesagt, ich springe nicht über diese Hürde. Und alle haben gesagt, anderen, die das Gleiche gesagt haben, haben auch gesagt, sie springen über die Hürde. Bis hin auch, sagen wir mal, zu den sehr verrückten Kommunikationsstrategien von Herrn Stocker, der dann sagt, es hat sich an meiner Einschätzung von Herbert Kickl nichts geändert. Geändert hat sich nur, dass ich jetzt etwas anderes mache, als ich vorher gesagt habe. Mhm. Und das versucht er, das soll jetzt noch eine Erklärung für irgendetwas sein.
Du kannst ja nicht alles,
das ist ja sozusagen schon mal völlig verrückt. Und das, die strategische Dilemma der ÖVP ist natürlich auch, dass sie ja bestimmte Wählergruppen wegen dieser Aussage auch dazu gebracht hat, sie zu wählen. Einerseits sozusagen den rechten Teil, der sozusagen zwischen ÖVP und FPÖ ist, den hat sie zu einem erheblichen Teil ja eh schon an die FPÖ verloren. Und jetzt lässt sie die anderen an und vertreibt sie die anderen auch noch. Das wird natürlich für viel Verwirrung, aber auch so viel Krisengefühl innerhalb der ÖVP führen. Und die Frage ist, was das in der ÖVP auslöst, ob es dadurch noch ein Umdenken, dass die zur Vernunft kommen und der Meinung sind, okay, das können wir dem Land nicht zumuten. Darauf ist nur zu hoffen, aber die, sozusagen sehr wahrscheinlich halte ich es nicht. Ja.
Entschuldige, nur ganz kurz da an da sage ich mal, ich glaube, das Einzige, worauf man bei der ÖVP vertrauen kann, ist auf die Flexibilität ihrer Positionen, weil wir zuerst mit den Grünen koalieren. Ich sage aber, die Flexibilität kann man vertrauen, weil wir zuerst mit den Grünen koalieren können und dann mit Herbert Kickl koalieren kann, hat eine gewisse Werteflexibilität, lass es mich mal so höflich formulieren. Aber man muss jetzt das, wie der Herbert Kickl gesagt, die Hand ist ausgestreckt, Vertrauen kann man sich erarbeiten. Das Wochenende war aus freiheitlicher Sicht, ich weiß es nur aus freiheitlicher Sicht, sehr positiv. Man war positiv überrascht, wie schnell das auch mit der ÖVP teilweise geht. Und dann wird man schauen, wie es weitergeht. Das weiß keiner, aber die ÖVP scheint ihre Situation kapiert zu haben.
Man merkt ja dem Christian Stocker an, das, was der Robert als verrückt bezeichnet hat, ich würde das nicht als verrückt bezeichnen, sondern eher, dass ihm die Auswegslosigkeit seiner eigenen Position klar geworden ist. Und er,
mit verrückt meine ich, man kann das Gleiche schon auch noch in einer weniger peinlichen Art und Weise sagen.
Ich glaube,
das
muss da erstmal passieren. Ich sage dir ehrlich, wenn du mit einer 180-Grad-Drehung hinlegst, und das gibt er ja zu, dann glaube ich, gibt es keine nicht peinliche Möglichkeit zu sagen, alles, was ich bislang gesagt habe, ich meine, es ist peinlich.
Gut,
und
es ist ja nicht meine Aufgabe,
er sagt
zwar,
ja,
Christian Stocker zu überlegen,
das
ist wirklich nicht mein Problem.
Aber ich will, du hast damit angefangen, aber ich will ja auf was anderes kommen. Dieser Punkt, den er da sagt, ja, dass er immer noch davon überzeugt ist, von den Inhalten, die er gesagt hat. Und das heißt, dass er davon überzeugt ist, dass der Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko für dieses Land ist. Dass er davon überzeugt ist, ich gebe jetzt nur wieder, was er hier in Fernsehinterviews gesagt hat und auch in anderen Sendern, dass Herbert Kickl sich immer wieder auch Sprache des Nationalsozialismus bedienen würde, dass die FPÖ wie eine Sekte agieren würde. Um jetzt nur drei kurze Beispiele zu nennen, was soll denn das für eine Partnerschaft werden?
Das muss ich, glaube ich, die ÖVP fragen. Also das muss der Herr Stocker sich und seiner Partei, glaube ich, selber beantworten.
Aber was denkt sich die FPÖ dabei? Was denkst du dir als Freiheitlicher, wenn der Chef der ÖVP sagt, dein Bundesobmann ist ein Sicherheitsrisiko, ich stehe nach wie vor dazu, aber ja, dann machen wir halt eine Koalition.
Solange er inhaltlich, also da geht es um nicht um Posten oder Befindlichkeiten, solange er inhaltlich bei allen Dingen so mitspielt, wie die Freiheitlichen wollen, ist das völlig egal. So, die ÖVP, eins ist schon bei der Aussichtslosigkeit, die ÖVP wird wieder regieren. So, das ist nicht in, also erhöht bei mir als Person nicht gerade die Freudeszustände. Ich hätte mir ja blau-rote Koalition gewünscht, das geht nicht.
Das geht sich einfach nicht aus,
ja. Weil es mit dem Herrn Babler und vielen, der Wiener SPÖ mit dem Herrn Ludwig nicht geht. Und jetzt ist das halt so, die zwei sind ja anzeigen, zwar die zusammenarbeiten können, man hätte das viel schneller schon haben können. Auch der Herr Bundespräsident ist da seltsam still, weil er hat diese 100-Tage-Verzögerung massiv zu verantworten. Das hätte man gleich am Anfang haben können, dass ÖVP und FPÖ sich schneller einigen können als drei völlig unterschiedliche Parteien. Ist auch logisch, das hätte auch vorher jeder sagen können. Das ist das, glaube ich, Volksschulpolitik. Und da stehen wir halt jetzt. Und wenn der Stocker meint, er muss das sagen, dann meint der Stocker, dass er sagen muss. Aber im Grunde, da geht es um Inhalte, es geht um Einigungen. Und wie die ÖVP versucht, ihr Gesicht zu wahren, ist die Sache der ÖVP. Da mischt man sich nicht ein. Also ich glaube, ich sage einmal jetzt, ich habe keine FPÖ-Funktion. Als Kommunikationsberater würde ich mir vielleicht eine andere Strategie empfehlen. Der Stocker ist halt, sagen wir, zum Handkuss kommen, weil alle anderen vorher abgesagt haben. So. Und der Stocker weiß ganz genau mit seinen Aussagen und windet sich halt und will sich nicht komplett blamieren, weil zum Beispiel mit einem Hartmannsdorfer wäre es Oberösterreicher, der auch gefragt halt wurde, der hat abgelehnt, mit dem wäre ein Neustart, sagen wir mal, der kommt aus einer schwarz-blauen Koalition, wäre das einfacher gewesen, kommunikativ. So mit dem Stocker, derjenige, der die Homepage präsentiert hat, Kickl kann's nicht, die lustigerweise offline ist und so, der tut sich natürlich schwerer, weil der war ja mitverantwortlich mit dem Nehammer für diese Strategie. Aber das ist das Problem der ÖVP. Ich finde, als FPÖ sollte man da jetzt auch gewisse, sagen wir so, Zurückhaltung zeigen, weil das ist wirklich, die ÖVP muss selber wissen, wie sie sich ins Knie schiebt.
Also daheim hat diese Option offen gelassen, dass die könnten sich auch nur auf Überschriften einigen.
Naja, das Überschriften, da hast du völlig recht, das mit Überschrift war vorhin gemeint, man nicht jeden Detailpunkt völlig ausformulieren. Also das ist ein Unterschied.
Da wissen wir aus der Vergangenheit, egal in welcher Regierungskonstellation ist das Harakiri mit Anlauf, weil das quasi dann das Grundrezept für echte Schwierigkeiten ist. Welche Punkte müsste die ÖVP aus deiner Sicht durchbekommen, damit sie sowas Ähnliches wie eine Restglaubwürdigkeit, weil dass sie einen Großteil ihrer Glaubwürdigkeit verspielt hat, weiß die ÖVP eh selber, aber dass sie noch so Rest ihrer Grundwerte wart?
Ich glaube nichts. Also nein. Ich glaube, dass der Zug für die ÖVP jetzt wirklich abgefahren ist, falls sie auf diesem Kurs bleibt. Das hat ja jetzt nicht nur mit Überschriften oder es hat auch nicht nur zu tun mit Dingen, wie man ins Regierungsprogramm bringt, nicht nur mit irgendwelchen Präambeln. Das ist ja eine wirkliche strategische Zerrissenheit innerhalb der ÖVP und hat ja in einem gewissen Sinne jetzt schon in Linz dafür jetzt bei den Wahlen ein bisschen die Rechnung präsentiert bekommen. Dieses Zerreiben zwischen, ich weiß nicht, wo ich hin soll, hat dann letztlich auch in der Steiermark zu dem geführt mit dem Ergebnis und sie wird diese Ergebnisse bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen wohl genauso präsentiert bekommen wie anderswo. Ja.
Nicht zu vergessen, das Burgenland am Wochenende.
Das Burgenland am Wochenende. Also das sind alles Dinge, wo ich für die ÖVP sehr, sehr schwarz sehe. Sie hat sich wirklich hier für einen Weg des Totalschadens entschieden. Ja, natürlich, die Situation ist strategisch schwierig, ja, aber sozusagen so quasi Versprechen abzugeben. Das müssen wir mal sagen. Es haben in diesem Land 4 Parteien des Nationalrats das Versprechen abgegeben, mit Herbert Kickl nicht zu koalieren. Ja? Das sind 71% der Wähler, die übrigens repräsentiert werden durch diese Parteien. Ja? Übrigens auch der Bundespräsident hat die Wahl gewonnen, indem er versprochen hat, dass Herbert Kickl nicht zum Kanzler wird. Ja? Die einzigen, die also bis jetzigen Stand davon weggegangen sind, von diesem Versprechen, ist die ÖVP. Ja? Wie wüsst das aus diesem Totalschaden? Die Neos haben einen Irrtum gemacht. Ja? Also die Macht, sie wählen nicht Herbert Kickl zum Bundeskanzler und treten nicht in eine Koalition mit hinein. So sehr ich die Neos für ihr Verhalten kritisiere, den Unterschied muss man schon machen. Ja? Das heißt, die ÖVP sagt das eine und macht das hundertprozentige Gegenteil und kommt aus dem nicht mehr heraus. Also ich sehe da keine großen Möglichkeiten, solange man nicht von diesem irrwitzigen Zug mit Herbert Kickl koalieren
zu wollen. Da muss man sagen, die Freiheitlichen sind als einzige bis jetzt, man weiß es nie, grundsatztreu geblieben, haben gesagt, sie können mit allen, es geht ihnen um die Inhalte und man muss ja auch sagen, der gewisse Stratege Kickl hat ja auch gestern in einem Wort zum Sonntag in einem Facebook-Posting der ÖVP massiv auch die Hand wieder entgegengestreckt und gesagt, natürlich sind wir gute Demokraten am Boden der Verfassung und versucht dem Herrn Stocker ja auch zu helfen, na, auch parteiintern und ihm ein bisschen
Unterstützung zu geben. Also seine erste Stellungnahme war nicht gerade eine Hilfe.
Aber gestern das Facebook-Posting, wenn man sich anschaut, das war natürlich eine klare Unterstützung, auch dass der Stocker
parteiintern nicht schwimmt. Das habe ich auch den ÖVPlern gesagt. Ich meine, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten, egal ob die ÖVP das jetzt einfordert oder der Kickl sagt, wir stehen auf dem Boden der Verfassung. Ich meine, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Wir sind im Jahr 2025.
Die FPÖ führt ja diese Diskussion nicht, sondern alle anderen sagen, die FPÖ macht offenbar das nicht. Die FPÖ steht natürlich und die einzige Präambel der FPÖ ist die Verfassung der Republik Österreich und dazu steht man.
Okay, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir darüber, ob das für die ÖVP wirklich fatal ist, in eine Koalition mit der FPÖ einzutreten oder ob sie noch einmal das schaffen könnte, was sie schon in Koalitionen mit der FPÖ geschafft hat, nämlich die FPÖ zu destabilisieren und wie lange sich Andreas Babler eigentlich noch an der SPÖ-Spitze halten kann. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell in spannenden, eigentlich sogar in historischen Zeiten zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo Robert, und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Politikberater, hallo Heimo. Wir haben ja schon ausführlich geredet über diese blau-schwarze, blau-türkise, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Farbe die neueste umgefallene
ÖVP hat. Aber Sie werden sich schon
einigen. Sie werden, vielleicht finden Sie eine neue Farbe, weil ich glaube, nach diesen ganzen Drehungen wäre eine neue Farbe nicht schlecht.
Von Orange würde ich abraten, das ist wenig Glück aus eigener Erfahrung.
Die ist schon untergegangen, aber man könnte ja ein Lila oder was ist verwandt zu blau, außer türkis?
Rosa.
Gut, also Sie könnten sich auf jeden Fall eine neue Farbe überlegen, aber grundsätzlich gibt es ja auch in der ÖVP, das habt ihr beide schon dezent angesprochen, ich habe es ja auch recherchiert, es gibt mehrere Kreise, die diese Koalition mit Kickl aus unterschiedlichsten Gründen nicht wollen. Es gibt einen ganz kleinen Kreis, der aus, ich würde sagen, das sind so die echten Bürgerlichen noch, die sagen, also bürgerlich-liberale oder Bildungsbürger oder wie man sie bezweifeln wollen, das geht sich einfach in unseren Inhalten nicht aus, das geht nicht. Das ist die eine Truppe, kleine Truppe. Dann gibt es Teile der Wirtschaft, die sagen, dass das für sie eigentlich kontraproduktiv werden würde. Sie sind gegen Westen ausgerichtet und nicht gegen ich weiß nicht wen und außerdem gibt es da, mischen sich dann andere dazu, die sagen, als Juniorpartner der FPÖ in eine Koalition zu gehen, wäre ein Suicide-Kommando für die ÖVP. Und die ÖVP hatte immer schon als Juniorpartner auch in der SPÖ gelitten, aber in dem Fall wäre es für sie fatal und das wäre es dann halt mit der ÖVP. Und die dritte Gruppe ist die Gruppe der Anhänger von Sebastian Kurz, die angefressen sind, dass Sebastian Kurz nicht zurückgekehrt ist, was ursprünglich geplant war und jetzt diese ganze Koalition überhaupt nicht wollen. Kann das Ganze noch destabilisieren oder ist das jetzt ein Kampf gegen Windmühlen?
Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also diese ich nenne es mal die EU-Bürger, die Großbürger in der ÖVP sind, glaube ich, ziemlich einflusslos. Das ist also diese, die eher bei den Neos angesiedelt sind, wie in der ÖVP nur noch nicht ausgetreten sind. Also ich glaube, die sind ziemlich einflusslos. Bei der Wirtschaft, ich sage einmal, nach 5 Jahren Schwarz-Grün und einer Ampelverhandlung, wo es massive Wirtschaftsbelastungen gegeben hätte, als Wirtschaft zu sagen, uns war die Ampel lieber gewesen.
Nicht die Wirtschaft.
Ja, aber es gibt ja sonst keine Alternative oder Neuwahlen. So, es gibt sonst keine Alternativen zu sagen, ich hätte lieber die Steuerbelastung von Herrn Babler, halte ich für seltsam. Aber gut.
Das wollten die auch nicht. Das
ja, aber Kreise, bei Neuwahlen, sagen, was soll sich bei Neuwahlen ändern, außer dass die FPÖ stärker wird? So, da wird sich nicht viel ändern sonst. Also, dass sich eventuell die Ampel gar nicht ausgehen geht mehr, so an Mandaten. Was soll sich da ändern? Das halte ich strategisch für, sagen wir mal, hinterfragenswert. Da könnte man vielleicht einmal beim Schritt A, wenn Bombe A platzt, was ist dann Variante B? Die Variante B ist nur für an B wie besser, nämlich für Kickl. So, und die Kurzpartie, die hätte mit dem Kickl ohne Probleme können, hat nur in der ÖVP keine Einigung gekriegt, dass ein allgemeiner Schreierteil, lieber Sebastian, kommt zurück. So, und dann hat der Kurz abgesagt. So, das war ja, er hätte ja können, hat dann aktiv abgesagt. Also die ÖVP muss ihre Hausaufgaben da machen, aber das ist nicht Sache der FPÖ, sich da in die ÖVP massiv einzumischen. Der FPÖ geht es darum, möglichst schnell abzuschließen und möglichst viele eigene Punkte durchzukriegen und möglichst viel Versprechen zu halten und auch das Land zu sanieren, weil wir sind ja katastrophal unterwegs, dieses Defizitverfahren abzuwenden und möglichst viele auch gerade im Sicherheitsbereich Punkte durchzukriegen. Und das ist anscheinend mit der ÖVP möglich.
Also grundsätzlich am Sonntag findet ja auch die burgenländische Landtagswahl statt. Da könnte man davon ausgehen, wenn man der Stimmung dort vertraut und gewissen Umfragen, dass es für Hans-Peter Doskozil vielleicht besser ausgehen könnte, als man glaubt. Also schon mit Verlusten, aber eher im Bereich, wie es der Herr Wallner in Vorarlberg gehabt hat, wo es ja geheißen hat, okay, das hält sich in Grenzen mit 5 Prozentpunkte minus, dass die FPÖ dort mit Norbert Hofer sehr, sehr stark werden könnte und das vor allem auf Kosten der ÖVP, die dort wirklich auf unter 20% abstürzen würde. Was würde das in ÖVP, aber auch in SPÖ für eine Dynamik auslösen?
Na, in der ÖVP, ich glaube, wir können das erwarten, dass das mehr oder weniger so sein wird. Es kann natürlich immer Überraschungen geben, aber im Wesentlichen wird man ein paar Prozent plus oder minus dort landen, was du gerade geschildert hast. Ja? Das ist ja das Dilemma, das die ÖVP jetzt hat. Die ÖVP hat ja mehrere Fehler gemacht. Auf der einen Seite hat sie sozusagen die Themen der FPÖ noch mal besonders groß gemacht, indem sie sie übernommen hat. Ja? Die gesamten Diskurse quasi in diesem Land zu einer Atmosphäre gemacht, wo nur mehr über FPÖ-Themen diskutiert wird. Und dann glaubt man, als ÖVP kann man dann in den Wettlauf treten, wer ist die bessere FPÖ. Ja? Und hat parallel dazu auch noch die FPÖ in alle Regierungen hineingeholt, sei das jetzt in der Regierung mit Sebastian Kurz beginnen 2017, also auch in immer mehr Landesregierungen und damit hat man sich natürlich eine Konkurrenz herangezogen, an der Brust genähert. Ja? Jetzt sieht man das überall schon, also sowohl selbst in Oberösterreich und Niederösterreich muss man sich de facto Sorgen machen, als ÖVP, dass einem die FPÖ schon überholt. Kann man sagen, ja, sozusagen, wie soll man sagen, Gratulation war eine tolle Strategie. Ja? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass aus diesen Erkenntnissen, irgendwann mal wird das ja bei der ÖVP sickern, man sich schon die Frage stellt, ist das eine Superstrategie? Und da habt ihr natürlich recht, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum man sich diese Frage stellen kann. Einerseits aus einer bürgerlich menschenrechtlichen, demokratischen, christdemokratischen Grundhaltung der Mitte-Position heraus. Aber man kann sich auch aus strategischer Hinsicht überlegen, vor allem auch noch
im Hinblick... Ich möchte trotzdem noch eine
Nein, aber ein wichtiger Punkt gibt, wenn die ÖVP dann jetzt auch noch als Juniorpartner in die Koalition mit Herbert Kickl eintritt. Ja, wie soll sie dann aus dieser Absperrspirale herauskommen?
Trotzdem, was würde das für die SPÖ bedeuten? Weil es gibt in der SPÖ natürlich sehr, sehr viele kritische Stimmen über die Art, wie Andreas Babler vor allem in den letzten 2 Wochen als Verhandlerinnen wie Doris Bures, aber auch Eva-Maria Holzleitner offenbar ganz gezielt an den Rand gedrängt wurden, in diese Verhandlungen gegangen ist. Was würde es bedeuten, wenn just Hans-Peter Doskozil weit besser abschneidet, als man zuletzt dachte?
Ich glaube, dass das für diese Diskussion überhaupt nichts bedeutet, weil ja Hans-Peter Doskozil in diesem Spiel keine Alternative ist. Das wissen wir ja. Ja? Dazu hat er sich ja zu sehr auch in den Rand der Partei gestellt und es wird sich jeder freuen, wenn ein Sozialdemokrat gewinnt. Also selbst wenn man jetzt wenn das ein Sozialdemokrat ist, mit dem man Differenzen
hat. Also Robert, das glauben wir dir nicht, aber ist okay.
Ich persönlich würde mich freuen, wenn die SPÖ besser ist als schlechter ist. Ist ja logisch, ja? Weil die Alternative ist immer noch schlechter. Ja, also brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob das bei allen Sozialdemokraten so ist, aber ich nehme es mal schon an, dass es schon bei den meisten so ist. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ein Murmeln, ein Grummeln, ein gewisses, innerhalb der Partei, wo man natürlich ein bisschen unzufrieden ist, dass man vielleicht zweifelt, haben die wirklich alles getan, damit man das tut, was notwendig gewesen wäre, nämlich in so eine Regierung, um wirklich jeden Preis hineinzukommen. Ja. Dass diese Diskussion oder dieses Gerede oder Gemurmel in der Partei gibt es schon dafür. Mein Einwand ist nur, ich glaube, die burgenländischen Wahlen haben darauf relativ wenig Einfluss.
Okay, zum Abschluss, Heimo, weil dieses Gemurmel ist sogar ziemlich laut, aber da haben mir mehrere Spitzenpolitiker der SPÖ gesagt, Es ist halt ein Glück von Andreas Babler, dass eigentlich Oppositionschef will eh keiner werden. Also geht jetzt die gleiche Chance wie jahrelang mit Pamela Rendi-Wagner früher weiter, dass die SPÖ einen Parteichef hat, den sie eigentlich nicht will, aber kein anderer wirklich aufstehen will.
Plus sie mit dem neuen Statut sie ihn viel schwerer loswerden, ne, wenn er nicht gehen
wenn
will.
Du willst, wenn du willst.
Ja, aber trotzdem, es ist schon einzementierter, wenn jemand nicht gehen will. Sagen ja viele SPÖler, den werden wir nicht mehr los, auch wenn wir es wollen. So, das sagen da auch einige. Es ist halt spannend, Dosko ist ein schönes Beispiel. Also wenn Dosko Ziel statt Babler Parteichef geworden wäre, wäre wahrscheinlich die Nationalratswahl ein klein wenig anders ausgegangen. Und ich würde darauf wetten, dass mit Dosko Ziel eine Schwarz-Rot-Neos-Verhandlungen funktioniert hätten. Also das ist anders.
Wäre da nicht eher Blau-Rot rausgekommen?
Auch möglich. Aber schwierig. Ich glaube nicht, dass die SPÖ derzeit einen Kickl zum Kanzler machen würde, hätte die SPÖ gespalten. Das hätte den Parlamentskluft gespalten. Aber ich glaube, eine Ampelverhandlung hätte mit Dosko Ziel eher funktioniert wie mit dem Babler-Wahnsinnigen. Also die jetzt zum Schluss
hätte auch mit Doris Burres funktioniert.
Die mit Burres funktioniert, ja. Aber ich sage einmal, von Babler, das ist natürlich auch spannend, dass die FPÖ, obwohl sie regiert, das hat es ja früher nie gegeben. Früher war immer das ganz klare Ergebnis, wenn die FPÖ in eine Regierung kommt, verliert sie die nächsten Wahlen. So. Zumindest auf Landesebene ist das nicht so. Also man legt auch zumindest in den Umfragen zu, wie man das dann an Wahltag wird. Aber derzeit legt man überall zu und ist sehr stabil oder legt zu als Regierungspartei. Das ist einmal eine Wende, das hat es früher nicht gegeben. Das
stimmt nicht, so ganz nicht. In Oberösterreich habt ihr ja schon aus der Regierung heraus auch Wahlen ganz ja, gut geschlagen. Aber stimmt, ja. Bleiben wir nur um deinen Fakten zu
sprechen. Aber, ist aber, nur großen so,
aber im Großen und Ganzen, der Trend ist schon, also sobald sie regieren, verlieren sie, stimmt nicht. Immer ganz. Man wird es auf Bundesebene sehen, aber
wir,
in Landesebene.
Das wollte ich gerade sagen.
Man wird es sehen, aber auf Landesebene ist das derzeit
auf Landesebene
so.
Gebe ich dir recht, aber wir werden noch viele Gelegenheiten
absolut
haben, dann darüber auch diskutieren.
Ja, also die Zeiten sind ja total schwierig für Regierende. Europa gewinnen keine Regierenden.
Ich glaube,
also
wir unterhalten uns dann weiter, wenn die Leute verstehen, was Sparpakete
Entschuldige, ich war Pressesprecher unter Schwarz-Blau 1 unter Schüssel. Also das
eben,
ist so, ich weiß, wie sowas. Also ich sage nur, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, dieses Gesetz, und auch beim letzten Mal unter Türkis-Blau war eigentlich die FPÖ ziemlich stabil in Umfragen und hat bei Wahlen dazu gewonnen.
Da gab es aber keine Sparpakete und da gab es mit dem
absolut,
Sebastian
aber da waren wir aber auch nicht Kanzler.
War
man nicht Kanzler und Kurz war anderer Gegenspieler. Das haben wir vergessen, war anderes Kaliber.
Aber so, hat populäre viele, Maßnahmen
viele Dinge.
Beschlossen.
Und Burgenland, beim Burgenland werden wir sehen. Ich glaube, dass da, ich wüsste da keine Umfrage, da keiner hat gesagt, dass der Dosko Ziel kein Vierer vorn haben wird. Also das hätte ich nicht gehört. Also es gibt da keine massive Unzufriedenheit. Was ich nicht einschätzen kann, und dafür kann er wirklich nichts, ist, inwieweit bei den Leuten sein gesundheitlicher Zustand, wie die drüber reden. Das kann er redet drüber, weil da kann ja nichts dafür, aber er hat zum Beispiel bei der TV-Diskussion im ORF keinen guten Eindruck gemacht, weil er einfach vom Auftreten her nicht gesund wirkt.
Gut, das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ich schätze den Landeshauptmann wirklich, also auch sein Team, also grundsätzlich, aber das ist etwas, wo man sich als Wähler, was man nicht einschätzen kann, als jemand, der berät. Ne?
Heimo, ich danke Heimo Leposchitz, danke Robert Miesig, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir werden am Sonntag übrigens, also wir werden rascher wissen, wie die burgenländische Wahl ausgegangen ist, als wann jetzt Herbert Kickl zum Kanzler angelobt werden soll. Nämlich am Sonntag berichten wir stundenlang über die burgenländische Landtagswahl und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.